On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Bayern werden deutscher Meister. Ich glaube, das kann man mittlerweile durchaus so sagen. Im Schwimmen purzeln die Weltrekorde nur so und die Formel 1 WM entwickelt sich vielleicht doch noch zu einem echt engen Dreikampf. Das alles und noch viel mehr in Folge 298 von On the Pitch, der Sportpodcast. Wir gehen stramm auf die 300 zu, endlich. Und mit dabei bin nicht nur wieder ich, der Benny, sondern auch David Bücker. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Wintersportsaison geht diese Woche wieder los. Ob man es glaubt oder nicht, ich glaube, wir haben nach dem ersten Bundesligaspieltag bereits aufgemacht mit die Bayern werden Meister. Gut, jetzt wissen wir es wieder. Aber natürlich haben wir wieder einmal die weiteren News aus der Welt des Sports für euch zusammengefasst. Und am Ende sprechen wir wie immer über den Fußball. Unter anderem auch, weil wir mit euch zusammen die Bundesliga-Saison tippen. On the Pitch minus Bully, der siebte Spieltag liegt hinter uns. Wir gucken mal kurz drauf, wer den Spieltag gewonnen hat. Und das ist der liebe Jonas Fock. Grüße. 19 Punkte dieses Wochenende geholt und 7 Plätze gut gemacht. Jetzt 18. Benny, du hast 2 Plätze verloren, jetzt 25. Und ich habe immerhin 2 Plätze klettern dürfen und bin jetzt auf Platz 5. Also da hast du noch ein bisschen was an Boden gut zu machen, Benny.
Ja, keine Worte für dieses Wochenende, zumindest von dem, was ich getippt habe. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Zuverlässig tippen tue ich, daran liegt es tatsächlich in dem Fall nicht.
Ja, wir sind alle stolz auf dich. Und über Schalke sprechen wir nachher natürlich auch noch. Da läuft nämlich ein bisschen besser als bei meinen Blau-Weißen, aber dazu später mehr. Wir starten mit unseren Kurznews und gratulieren im Triathlon Lisa Tertsch. Das ist nämlich die erste deutsche Weltmeisterin über die Kurzdistanz. Siegt in Sydney beim Finale der Serie über diese Distanz. Und das Ganze beinhaltet 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Und nicht nur im Triathlon konnte Deutschland jubeln, sondern auch im Tischtennis, Benny.
Ja, ganz genau. Zumindest die Damen rund um natürlich das Riesentalent Annette Kaufmann, die 19-Jährige, die ja zum dritten Mal bei der EM nach 21-23 mit dabei war. Das deutsche Frauenteam konnte nämlich sich den nächsten Europameisterschaftstitel sichern. 3:0 im Finale gegen die Rumäninnen. Übrigens, seit 2007 hat immer mindestens ein Team, ob Mann oder Frau, aus Deutschland ja einen Europameisterschaftstitel bei den Europameisterschaften seit 2007 geholt. Die Frauen sind da gerade ein bisschen zuverlässiger als die Männer, weil die sind im Halbfinale bereits ausgeschieden. Trotz eines guten Turniers haben sich ein packendes Match mit den Franzosen, unter anderem natürlich mit den Lebrun-Brüdern, gegeben. Am Ende gewinnen die Franzosen 3:1. Und das Team rund um Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dank Hugh, ja, muss leider im Halbfinale das Aus gegen den späteren Europameister auch hinnehmen. Aber ja, auch da gute Leistung gezeigt. Und ich meine, Halbfinale und einen Europameisterschaftstitel, das sieht ja ganz gut aus.
Auf jeden Fall. Kein deutsches Team ist so erfolgreich wie die Frauen, die das jetzt zum 10. Mal geholt haben. Grüße an David Müller. Die Lebrun-Brüder werden ihn, glaube ich, noch bis ins Grab verfolgen, wenn wir uns an die Olympischen Sommerspiele zurückerinnern. Dann kommen wir zum Turnen in der, ja, glaube ich, chaotischsten und besondersten Stadt, die ich in meinem Leben jemals mit eigenen Augen gesehen habe. Die findet nämlich statt in Jakarta, in Indonesien. Die nächsten Tage der SWR Sport versorgt euch damit Livestreams. Schaut da gerne rein, falls ihr Turnen interessiert seid. Für die deutschen Herren sieht es nicht so gut aus in Sachen Einzelfinals. Daran ist man großflächig gescheitert. Timo Eder aus Ludwigshafen kommt der, glaube ich, hat allerdings noch die Chance auf ein Mehrkampffinale. Alles Weitere sprechen wir natürlich nächste Woche an, denn dieser Herbst ist durchzogen von Weltmeisterschaften wie, ja, jedes Jahr. Und da haben wir jede Woche eigentlich Weltmeisterschaften, über die wir sprechen können in Sportarten, wo wir jetzt sonst nicht so den Fokus haben. Den Stapler Cup in Aschaffenburg am Wochenende lassen wir mal außen vor, Benny.
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was du vom Stapler Cup in der nächsten Woche berichten wirst.
Ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ich kann aber euch berichten, dass es im Schwimmen ordentlich zuging in den letzten Tagen. Da purzeln die Weltrekorde, hatten wir bereits in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen. Wir haben die erste Frau, die 200 Meter Freistil in unter einer Minute 50 schwimmt. Molly O'Callaghan. Wir haben einen neuen Weltrekord, zumindest eingestellt, den eigenen Weltrekord. Regan Smith über 100 Meter Rücken, 54,02. Es gibt einen neuen Weltrekord über die 200 Meter Backstroke von Kaylee McCown. Auch die ist ja schon seit den Weltmeisterschaften ein bekannter Name. Und dann gibt es auch noch über die 100 Meter Freistil einen neuen Weltrekord von Kate Douglas. 50,19 bricht eine Bestmarke von Kate Campbell aus 2017. Und die Schwimmschlagzeilen hören nicht auf. Gerade erst 25 Jahre jung geworden. Ariane Titmus aus Australien, uns glaube ich allen spätestens seit den Olympischen Sommerspielen in Paris ein Begriff, hört auf. 17 Medaillen eingesammelt, 8-mal Gold bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zusammengenommen. Und jetzt ist eben schon Schluss. Hat sie sich aber nicht vorstellen können, dass Paris schon ihre letzten Titelkämpfe sind. Nun also der frühe Rücktritt. Durchaus überraschend.
Ja, durchaus überraschend. Vielleicht wäre da auch noch was gegangen, aber naja, wenn man mit 25 17 Medaillen und 8 Goldmedaillen auf der Habenseite hat, das erinnert mich an, ich meine, wir sind auch der Podcast der Wintersportvergleiche, an eine Laura Dahlmeier, die ja leider auch viel zu früh von uns gegangen ist, die aber ja auch schon Mitte 20 nach etlichen WM-Titeln und auch Olympiasiegen am Ende gesagt hat, es reicht mir mit dem Leistungssport. Ich glaube, wenn man so einen Erfolg in frühen Jahren hat, dann, ich meine, wir vergessen, glaube ich, auch oft, wenn wir über diesen Leistungssport reden, wie viel Entbehrung auch dahinter stecken. Deswegen kann ich irgendwie dann auch jeden Sportler verstehen, der so viel gewonnen hat, dass er so früh sagt, komm, ich lasse es jetzt.
What's ahead for you is exciting und genau deswegen wünschen wir auch alles Gute für die Karriere nach der Karriere. Und dann kommen wir vom Becken zu Schnee und Eis, Benny. Vor der Pause sprechen wir doch mal ein bisschen drüber, was jetzt im Wintersport so los ist. Und bevor wir darauf blicken, was am Wochenende so los war oder am nächsten Wochenende so los ist, bring du uns doch mal ein wenig Klarheit in die Debatte rund um Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Dopingkontrollen und was da jetzt noch mit den Gesamtweltcup-Kugeln im Bobsport passiert. In deinem Lieblingskonkurrenzkampf der beiden deutschen Hausherren.
Ja, natürlich ist mein Lieblingskonkurrenzkampf, zumindest im Wintersportbereich. Johannes Lochner und Francesco Friedrich, die betteln sich ja nicht nur im Zweierbob, aber im Zweierbob kam es jetzt tatsächlich durch einen Wechsel des Weltcup-Gesamtsiegers, denn Francesco Friedrich ging ja im Dezember 2024 in Altenberg erstmals zum Auftakt mit dem neuen Anschieber Simon Wulff an den Start, gewann auch den Weltcup-Auftakt in Altenberg direkt gegen seinen direkten, auch Teamkonkurrenten Johannes Lochner. Aber am Ende wurde tatsächlich der Anschieber Simon Wulff nach dem Rennen positiv auf Methylhexamin getestet, was jetzt bedeutet, dass tatsächlich der Zweierbob-Gesamtweltcup nachträglich an Johannes Lochner geht. Und verliert damit Francesco Friedrich, der Ausnahmemann, tatsächlich jetzt auch diesen Gesamtweltcup im Nachhinein noch. Wir können einfach nur, ich glaube, nur schätzen, was das vielleicht auch für den Konkurrenzkampf im nächsten Winter bedeutet. Aber ich meine, die Top-Atmosphäre zwischen den beiden, die herrschte ja sowieso noch nicht. Deswegen kann da, glaube ich, noch einiges passieren. Ich bin sehr gespannt.
Es könnte durchaus ein hitziger Winter werden. Also frieren muss da wahrscheinlich niemand, zumindest nicht vor Spannung. Da bin ich natürlich gespannt, wie dieser Sachverhalt jetzt weiter begleitet wird. Was mich positiv beeindruckt hat, ist die Reaktion von Francesco Friedrich, der ganz offen sagt, ja, wir wussten zwar jetzt nicht genau, was da los war, aber es ist auf jeden Fall scheiße und völlig gerechtfertigt so, dass das jetzt eben auch die Konsequenzen nach sich zieht, die es ja zu Recht auch geben muss. Also das wird auf jeden Fall uns auch in den kommenden Wochen und Monaten noch begleiten, Benny. Bevor wir jetzt ein bisschen Vorschau machen, würde ich sagen, blicken wir noch mal ganz kurz zurück, was ja sonst noch am Wochenende los war. Mhm. Ich kann gleich ein paar Worte zum Sommercompris in Hinzenbach sagen und du kannst uns mal erzählen, was im Olympiapark in München los war. Das erste Mal das Loop One Festival von der IBU veranstaltet, so ein bisschen als Opener für die Weltcup-Saison im Biathlon, auch wenn es natürlich noch nicht zu den Wertungen dazu zählt.
Ja, ganz genau. Bei strahlendem Sonnenschein und stabilen Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt haben sich tatsächlich die Top-Athleten aus dem Biathlon beim IBU Loop One Festival in München mal so richtig gegeben. Das hat richtig Spaß gemacht. Viele Topstars dabei, unter anderem am Ende gewann ja auch der Franzose Eric Perrault bei den Männern und Lisa Vitozzi bei den Damen, also da sieht man schon, die Topstars waren auch dabei, auch viele deutsche Starter, wie unter anderem eben Justus Strelo, der direkt auch das Podium festigte, und ein Lukas Fratscher, der für sein Team aus Oberhof am Ende den 12. Platz einheimste. Perot sicherte sich damit übrigens 12.000 Euro Siegprämie am Ende, also so ganz ohne Belohnung ging das auch nicht aus. Anna Weidel ist ganz knapp bei den Frauen an dem Podium vorbeigeschrammt, aber genau, an sich natürlich erstmal ein echt nettes Event. Da sind auch echt ein paar tolle Bilder entstanden, weil das Wetter mal so gar nicht herbstlich war. Oder wenn, dann eher so richtig dieser goldene Herbst, der da in München kurz hervorgekommen ist für dieses Loop One. Und so zeigt sich auch diese Sportart mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wir alle kennen ja auch die Herausforderungen, mit denen sich der Wintersport konfrontiert sieht, unter anderem auch durch den Klimawandel. Deswegen irgendwie auch beruhigend, eine beruhigende Sache, dass so ein Sport eben auch so Spaß machen kann, wenn tatsächlich es im Zweifel mal kein Schnee mehr geben sollte an einem bestimmten Austragungsort.
Genau, so ist es. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, wie es dann weitergeht. In Skandinavien, wo die Biathlon-Saison startet, ist die Schneesicherheit ja dann zumindest hoffentlich etwas besser gegeben. Auch wenn ja bereits klar war, dass man im Olympiapark in München diesen nicht braucht. Kommen wir ganz kurz zum Skispringen. Der Sommer-Grand Prix neigt sich dem Ende entgegen und es gab den ersten Individualerfolg für Philipp Raimund in der ganz obersten Wettkampfklasse. Herzlichen Glückwunsch dazu. Er gewinnt nämlich das erste von zwei Springen in Hinzenbach im Rahmen des Sommer-Grand Prix vor. Und da muss man sich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Gesamtweltcup-Sieger Daniel Tschofenik, Jan Hörl Dritter geworden und Kamil Stoch, muss ich sagen, ist einer wirklich bemerkenswerten Sommerform. Da bin ich gespannt, ob wir den in Sachen Olympische Winterspiele vielleicht nochmal sehen. Also das könnte nochmal richtig spannend werden. Ansonsten Japan, Österreich, die sind alle gut dabei. Andi Wellinger ist disqualifiziert worden in einem Wettbewerb und am zweiten Tag, an dem Sonntag, konnte dann Jan Hörl vor Daniel Tschofenik einen österreichischen Doppelsieg einfahren. Ryoyo Kobayashi ist Dritter geworden, auch hier Philipp Raimund Vierter. Genau, ansonsten auch Namen, die man noch nicht ganz so oft gesehen hat, also Enej Faletic aus Slowenien, Juri Kesselig hat man schon mal gehört aus der Schweiz, aber so ein paar Leute sind auch dabei, auf die wir uns im Winter wieder freuen können. Und so ein paar Oldies natürlich auch und unser Podcast-Kumpane Renny Kaido.
So ist es. Für mich persönlich hat mich auch sehr gefreut, dass Kamil Stoch, der jetzt auch nicht durch seine Riesenkonstanz in den letzten Jahren aufgefallen ist, mit soliden Ergebnissen eigentlich auch aufmerksam machen konnte. Einmal Vierter, einmal Neunter, das ist absolut in Ordnung. Das zeugt zumindest über das Wochenende für eine vage Konstanz und man kann nur hoffen, dass der Oldie aus dem polnischen Team, aus dem Oldie-Team muss man eigentlich sagen, bei den Polen,
ja.
Da hoffentlich auch noch mal in die Form kommt, der Ex-Vierschanzentournee-Sieger. Aber so langsam steigt auch wieder die Vorfreude auf den Winter. Ich meine, vielleicht können wir da direkt auch den Übergang nehmen, denn wir freuen uns ja auch schon auf Sölden, David, ne? Am Wochenende gehen zumindest die Alpinen wieder voll auf die Strecke.
Ja, zwei Sachen zum Skispringen werde ich zumindest noch ganz kurz loswerden, wenn es in Ordnung ist. Philipp Raimund hat nämlich die Gesamtführung im Grand Prix übernommen und deswegen gucken wir jetzt natürlich auch gespannt, was am Wochenende in Klingenthal passiert. Da gibt es noch ein Springen, warum auch immer nur eins, zum Abschluss dieser Wertung. Da also gerne Augen auf die Vogtland Arena richten und dann gibt es natürlich noch ein paar Neuigkeiten. Natürlich zum einen von Eva Pinkelnick, die verpasst ja Olympia, weil sie in Predazzo schwer gestürzt ist. Die Normalschanze wird umgebaut. Bereits jetzt in den kommenden Wochen sind wir gespannt, wie da die ersten weiteren Testläufe dann ausfallen. Hat sich nochmal, wie hat sie gesagt, Versuchskaninchen seien sie gewesen. Hat die FIS sehr, sehr scharf für die Testwettbewerbe in Predazzo kritisiert. Wir gucken es uns an, wenn die Schneelage es zulässt bei Olympia. Ich bin gespannt. Und dann gibt es noch schöne Schlagzeilen aus Slowenien. Bereits aus der letzten Woche, die Skiflugschanze in Planica soll nochmal ausgebaut werden, weil man jetzt eben eine Höhendifferenz von 140 statt 135 Meter zwischen Schanzentisch und ganz unten im Auslauf, also dem tiefsten Punkt der Schanze, zulassen darf. Und das lässt wohl weiten um die 270 Meter zu. Das Ganze bis November 27. Auch in Ljubno soll eine Giant Hill gebaut werden, also sowas ähnliches wie die 160, 170 Meter Schanze jetzt in Harachow in Tschechien kommen soll. Also das polnische Skisprung-Twitter strotzt nur so vor tollen Updates aus der Welt des Skisprings. Und ja, du hast recht, Ski Alpin geht bereits dieses Wochenende los und das haben wir irgendwie noch nicht so ganz realisiert.
Nein, also ich meine, ja, irgendwie ist auch der Winter näher, als wir uns gerade vielleicht, als uns das gerade vorkommt. Ich meine, wir sind gerade am 20. Oktober, wir gehen stramm auf den November zu und ja, Sölden steht da eben schon an. Wir können uns da sicherlich auf ja, die ersten Impressionen auch freuen. Wie starten die Favoriten rein? Was können wir aus deutscher Perspektive erwarten? Ich bin da ja, sehr gespannt und werde da sicherlich mal einschalten. Und dann, ein paar Wochen sind es dann ja wirklich noch bis zum vollen Action-Wintersport. Ja. Aber dennoch, man kann sich mal langsam rantasten am Wochenende. Und vielleicht sieht man ja auch ein bisschen Schnee.
Genau, Samstag starten die Frauen, Sonntag die Herren. Erster Durchgang so gegen 10, zweiter Durchgang so 12, 13 Uhr, weiß ich gerade gar nicht genau. Und ja, genau. Einer wird nicht dabei sein, der Franzose Mathieu Favre hat sein Karriereende angekündigt. Bronze im Riesenslalom bei den letzten Olympischen Spielen. 2017 in St. Moritz Teamgold geholt. In Cortina sogar zweimal Gold im Riesenslalom und im Parallelevent. Der ist also nicht mit dabei. Und wir sind im nächsten Take aber noch dabei, wenn alles glatt läuft, Benny, und dann melden wir uns wieder mit dem spannenden Dreikampf in der Formel 1 WM. Tennis, Handball, NFL, Basketball, Darts, Snooker, Radsport und dann nachher natürlich noch dem Fußball. Bis gleich.
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take. Und wir starten, Benny, mit der Formel 1. Es sind nur noch 5 Rennwochenenden zu gehen. Und ich sag mal so, es gab schon deutlich langweiligere Saisons in den vergangenen Jahren. Oscar Piastri führt die WM an mit 346 Punkten. Lando Norris, Zweiter, 332. Also nur 14 Punkte Rückstand. Und dahinter Max Verstappen, 306 Punkte. Der hat 40 Punkte Rückstand auf Oscar Piastri. Max Verstappen, der Red Bull-Pilot, hat ordentlich Boden gut gemacht in Austin, Texas. Sowohl das Hauptrennen als auch den Sprint geholt, ordentlich Punkte aufgeholt, Benny. Und dann wird es ja doch nochmal richtig spannend und zwar nicht nur zwischen den beiden McLaren-Piloten.
Das ist so und ich glaube, wenn man sich da unsere Einschätzung aus den vergangenen Wochen anhört, ich meine, lagen wir beide falsch, dass wir gesagt haben, okay, McLaren macht das jetzt wohl eher unter sich aus.
Im Zweifel lagen wir immer falsch, Benny.
Im Zweifel lagen wir deswegen, also für Einschätzungen könnt ihr uns gerne fragen, aber vertraut uns, was sowas angeht, besser nicht. In den meisten Fällen, das zeigt nicht nur unser Kick-Tipp-Spiel, zumindest meins, sondern auch so manche Aussagen in diesem Podcast. Aber ja, also ich glaube, wir können uns echt auf ein richtig packendes Finale freuen. Ich meine, Piastri lässt jetzt auch ordentlich Boden liegen, sage ich mal. Max Verstappen holt hier richtig auf. Und nicht, dass McLaren hier jetzt in irgendwie schlecht performt, aber Piastri, da hapert es gerade wirklich etwas an der Konstanz. Es geht hier wirklich um Titel Woche für Woche. Deswegen, ja, wenn man einen Weltmeistertitel holen will in der Formel 1, da braucht man Konstanz und Piastri. Der verliert da gerade ordentlich an Boden. Man kann es ihm nur wünschen, dass er das am Ende durchhält. Aber ja, sonst sieht es nämlich nach dem nächsten Weltmeistertitel für Verstappen aus. Das Momentum, das sagt Verstappen.
Aus eigener Kraft kann der Niederländer allerdings noch nicht Weltmeister werden. Denn am Ende würde Oscar Piastri, glaube ich, 3 Punkte ins Ziel retten, wenn Verstappen jetzt alles gewinnt und Piastri immer Zweiter wird. Aber das wird natürlich nicht passieren. Und da ist selbst die On-the-Pitch-Einschätzung, glaube ich, richtig. Lando Norris wird Zweiter in Austin und Oscar Piastri eben nur Fünfter. Und aus deutscher Sicht natürlich noch zu erwähnen, Nico Hülkenberg holt im Sauber mal wieder Punkte. 4 Stück an der Zahl. Klettert in der WM jetzt auf Rang 9 mit 41 Punkten. Unter den Top 10 auf jeden Fall dabei. Und da sind auch nur noch 2 Fahrer zwischen Lewis Hamilton zum Beispiel und Nico Hülkenberg. Und dieser Lewis Hamilton im Ferrari dieses Jahr ja unterwegs, ist jetzt der erste Fahrer der Formel-1-Geschichte mit 5000 Punkten. Auch das eine ganz besondere Bestmarke. Die Formel 1 bleibt übrigens weiter in Texas bis 2034. Der Vertrag verlängert auf dem Circuit of the Americas. Und weiter geht es mit dem Zirkus dann direkt jetzt an diesem Wochenende in Mexiko-Stadt. Achtung, wieder spät einschalten. Samstag Qualifying 23 Uhr, Sonntag Rennen 21 Uhr. Einschaltbefehl, weil langsam rächt es sich, glaube ich, wenn man nicht guckt.
Genau, so langsam lohnt es sich auf jeden Fall, wieder einzuschalten. auch für uns sicherlich. Der Fokus lag da sicherlich auch bei dir in letzter Zeit nicht so sehr auf Formel 1. Aber genau, jetzt können wir uns auf jeden Fall auf ein packendes Ende freuen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen, David, wenn du nichts weiteres hast, gerne in den Tennis. Denn ich glaube, wir müssen über etwas Traurigeres sprechen, denn es geht um Holger Rune, den 22-Jährigen, der ja, sich jetzt beim ATP-Turnier in Stockholm im Halbfinale schwer verletzt hat. Es ging im Halbfinale gegen den Weltranglisten, gegen den Franzosen Hugo Humbert während eines Ballwechsels. Ja, er litt dort eine Verletzung, musste humpelnd dann zu seiner Bank und wurde dann ja vom Platz geschleppt unter großen Schmerzen und mit Tränen in den Augen. Und ja, jetzt wissen wir, was passiert ist. Er wird monatelang ausfallen. Seine Achillessehne ist komplett gerissen. Und wir haben es eben schon vor der Aufnahme gesagt, an sich gibt es, wenn man das so blöd sagen will, so zynisch, vielleicht keinen besseren Zeitpunkt, um auszufallen im Oktober. Ja. Andererseits müssen wir wiederum sagen, der nächste Grand Slam kommt schneller, als man denkt. Im Januar geht es direkt weiter. Und das wird nicht nur eng, das wird wahrscheinlich eher nichts mit den Australian Open.
Ja, genau, gehe ich mit. Also seine Mutter ist auch seine Managerin, Anneke Rune, die hat gesagt, es werden wohl so 3 bis 6 Monate mit Blick auf 3 Monate. Selbst das wird knapp. Also Australian Open sehe ich überhaupt keinen Weg, ehrlicherweise. Und dann kommt natürlich auch wieder das Thema auf, was wir hier besprechen seit bald 5 Jahren, Benny. Jack Draper, Taylor Fritz sagen nochmal, also ganz ehrlich, wenn wir keine Pause haben, ist auch kein Wunder, dass irgendwann mein Körper sagt, ciao. So, natürlich ist es eine Sportverletzung. Alle Achillessehne kannst du dir auch reißen, wenn du als Leistungsspieler im Tennis vielleicht nur 6 Monate spielst.
Ja.
Aber natürlich ist ja der Punkt trotzdem richtig. Die Pausenzahl ist jetzt nicht so hoch in dieser Sportart.
So ist es. Ansonsten haben wir aber
gute auch Besserung.
Auf jeden Fall gute Besserung. Ansonsten haben wir aber auch aus deutscher Sicht vielleicht etwas erfreulichere Nachricht. Denn Alexander Zverev kommt tatsächlich nach über 2,5 Jahren zurück in das deutsche Davis-Cup-Team, David. Was sagst du dazu? Ist Teamplayer Alexander Zverev jetzt der Mann fürs Davis-Cup-Team?
Dein Lacher in dieser Frage sagt ja fast schon alles. Sascha ist ja diese Woche auch durch die Aussagen aufgetreten, dass er sich gegenüber Boris Becker natürlich nochmal ordentlich ins Kreuzfeuer begeben hat. Dass Boris Becker die Aufmerksamkeit suche mit seiner Kritik an Sascha Zverev. Klammer auf, vielleicht auch das Anbiedern, sich im eigenen Team eben zu präsentieren oder vielleicht eben auch nicht. Für das deutsche Davis-Cup-Team hoffe ich einfach, dass es ein guter Schritt ist. Klar, es war jetzt vielleicht nicht das beste Jahr. Er wird dann zusammen mit Jan-Lennard Struff und Jannik Hanfmann antreten. Und zwar in Bologna bei den Finals vom 9. bis 16. November. Also so ein bisschen was ist noch auf dem Programm, aber vorher ist ja auch noch Turin, ATP Finals, das ist auch ein Stichwort und ich meine zur Not, wenn das mit Sascha nicht klappt, dann können wir uns auf Kevin Kravitz und Tim Pütz verlassen, weil die haben ja zuletzt das Masters im Doppel gewonnen, von daher sind sie da auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also ich würde sagen, warten wir mal ab und gucken es uns an und gleiches würde ich sagen, machen wir auch mit dem Handball, oder? Wechseln mal die Sportart.
Wir wechseln die Sportart ganz genau und gehen in den Handball. Dort stand natürlich auch der nächste Bundesligaspieltag an. Und ja, David, ich glaube, das, was man auf jeden Fall jetzt schon konstatieren kann, es ist ein gemischtes Bild, was auch die hessischen Teams MT Melsung und HSG Wetzlar präsentieren. Nach dem guten Saisonstart, gerade auch von Wetzlar, relativiert sich das gerade auch nach unten. Am Ende ist man gerade 14., verliert jetzt auch gegen Erlangen deutlich mit 26-33 und die MT Melsung schlägt sich gut in Kiel. Am Ende aber auch hier 29-31 verloren. Und auch da verliert man sich eher so in der Bedeutungslosigkeit der Mitte der Tabelle. Wie schätzt du so gerade vielleicht sogar die MT aus Melsung ein, nach dieser sensationellen Saison, in der es ja sogar um den Titel ging?
Ja, also man hatte ja die beiden Spiele davor in Kiel gewonnen. Zudem natürlich auch noch den Erfolg in der European League gegen Benfica. Und also du kannst nicht jedes Jahr in Kiel gewinnen. Das ist jetzt auch vielleicht keine große Sensation, diese Erkenntnis hier darzustellen. Aber ja, in Melsungen hat man ja so ein bisschen auch Probleme gehabt, was die Spekulationen jetzt umging. Was ist mit Michael Allendorf passiert? Der Sportvorstand da ja gegangen, der Ex-Spieler. Und man weiß ja wirklich noch nicht so ganz, was da jetzt überhaupt passiert ist. Ich weiß natürlich nicht, wie viele diese Nebentöne sich jetzt da in der Kabine bemerkbar machen. Aber jetzt zumindest mein Blick von außen hat da schon irgendwie viele Fragezeichen verursacht. Das Kretsch und Schmieser zum Beispiel haben auch gesagt, also wenn die Kommunikation dann ist, wir sagen nichts und dann stellt man sich hin und wir wollen jetzt darüber sprechen, was ist denn mit Michael Allendorf passiert? Und dann ist die Antwort, ja, wir sagen jetzt hier mal öffentlich, dass wir nichts sagen. So sinngemäß war irgendwie die Kommunikation zwischenzeitlich. Ja, dann hast du natürlich die Belastung noch mit dem Europapokal, das ist in Wetzlar anders, da bist du jetzt auch aus dem DRB-Pokal rausgeflogen. Melsungen kommt da ja gerade erst rein quasi als Final-Vorteilnehmer aus dem letzten Jahr. Auch da würde ich sagen, früh in der Saison können wir noch ein bisschen abwarten. Genau, und gucken wir mal, was der Meisterschaftskampf sonst so macht. Also Berlin, ich glaube jetzt fünfter Sieg in Serie hintereinander. Der fünfte ist es, Platz 5. Und da, die sind ja nur Fünfter. Und da denkst du ja, okay, als Meister, das ist ja durchaus mega eng, was da oben abgeht. Gummersbach hat jetzt einen kleinen Rückschlag bekommen, auswärts verloren. Lemgo finde ich total cool, natürlich auch aus Ostwestfalen-Perspektive. Und die Löwen schlägst du auch nicht jeden Tag. Also ich finde, die Melsunger müssen sich ordentlich strecken, weil die Spitze gerade enorm breit ist. International sammeln alle Erfolge. Magdeburg, die Füchse, Kiel, Hannover, Flensburg, Melsungen, alle gewonnen international. Also da gibt es wenig Serien, die gerade reißen. Ja. Das ist ganz schön tricky.
Ja, das stimmt. Und du hast gerade schon ein Team angesprochen, was eigentlich ja traditionellerweise in den letzten Jahren im oberen Drittel zu finden war, mit Hannover-Burgdorf, die jetzt nach 9 Spielen eben auf Rang 12 stehen, eher mit Tendenz nach unten als nach oben, weil jetzt verlieren sie gegen den Tabellen 15. aus Minden. Die haben ja wirklich eigentlich nur ein Ziel, und das ist der Klassenerhalt. Nach 10 Spielen holen sie jetzt den zweiten Sieg ausgerechnet gegen Hannover-Burgdorf. Ja, also da scheint sich auch so eine kleine Krise zu entwickeln. 6 Niederlagen schon aus 9 Spielen, das ist für Hannover-Verhältnisse natürlich viel zu viel. Also schon viele Fragezeichen in dieser Handball-Bundesliga bisher. Ich glaube, wenn das so weitergeht, kann da noch einiges passieren und verspricht in meinen Augen viel Spannung.
Auf jeden Fall, genau so ist es. Es geht diese Woche auch direkt weiter. Da ist jetzt noch nicht Länderspielpause, das ist dann quasi danach. Es gibt 2 Länderspiele bei den Herren gegen Island. Klassische Testspiele, das ist jetzt noch nicht irgendwie Quali für irgendwas, aber bei den Frauen gab es schon Quali-Spiele. Nämlich die für die EM gegen Nordmazedonien 34-18 und gegen Belgien 40-21 gewonnen. Und da müssen wir ja nochmal aufpassen dieses Jahr, weil die Frauen-Handball-WM findet ja dieses Jahr statt in den Niederlanden und in Deutschland. Und analog zu dem nächsten Herren-Testspielgegner ist der erste WM-Gegner dann im November übrigens auch Island. Da sind wir natürlich gespannt und hoffen da natürlich auch drauf, dass die Präsenz noch ein bisschen größer wird, weil Stand jetzt dein und dann lange nichts. Hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf gerückt wird. Wir machen uns auf jeden Fall dafür stark. Und dann würde ich sagen, Benny, ein anderes Event im November, auf das ich gerne mit dir zu sprechen kommen würde, findet in Berlin statt. So, und ich habe dich ja vor dem E-Stuff gefragt, wie viel merkt man eigentlich in der Stadt, dass da so ein großes Leichtathletikfest ist? Oder war es ein anderes Event? Ich glaube, es war das
E-Stuff, ne? Das war, doch, müsste E-Stuff gewesen sein, ja.
So, wie viel merkt man denn ungefähr 3 Wochen vor dem Deutschlandspiel der NFL im Berliner Olympiastadion, davon, dass die NFL nach Berlin kommt? Also 3 Wochen vorher zugegebenermaßen in Frankfurt war es vielleicht noch nicht zu spüren, aber so langsam könnte sich ja zumindest was andeuten, oder?
Das Problem an der Sache in dem Fall ist ja tatsächlich, dass es sich um das Olympiastadion handelt, was komplett am Westend ist. Ne? Das heißt, die Innenstadt bekommt in dem Ausmaß eigentlich im Zweifel nur was mit, wenn in den Tagen zuvor die ersten Fans mit Trikots durch die U-Bahnen trudeln. Das heißt, ich werde davon sicherlich was mitbekommen, aber aktuell bekommt man davon im Alltag ehrlicherweise eher wenig mit. Dafür findet hier zu viel parallel statt, ehrlicherweise. Aber ich bin sehr gespannt. Also werde in den Tagen da auch mal hier Augen und Ohren offen halten, wie so der Hype-Train hier durch Berlin fährt, weil das ist natürlich ein Riesen-Event. Vielleicht kriege ich sogar hin, dann einfach mal rund ums Olympiastadion zu streunern, weil das fände ich schon spannend. Ich meine, generell ist es ja spannend, mal zu sehen, wie der deutsche NFL oder der deutsche Football-Fan so drauf ist und inwiefern das mit der USA auch zu vergleichen ist.
Ja, und ich meine mit das Olympiastadion herumstreunern, hast du ja vor 5 Monaten schon mal Erfahrung gemacht.
Richtig. Ja, was willst du machen, ne? Es ging um das DFB-Pokalfinale von Arminia Bielefeld. Tickets haben wir nicht bekommen, aber wir haben zumindest ein bisschen vom Fanfest mitbekommen. Richtig, David?
Richtig. So, wir machen weiter mit Football. denn in Berlin wird das nächste Spiel der International Series stattfinden. Zumindest, wenn es dann um die klassische Kickoff-Zeit des Sonntagnachmittags geht. Das letzte Spiel in London hat jetzt stattgefunden. Die Rams haben die Jaguars überrollt, schreibt der Kicker. In Wembley 35-7. Wie ist dein Blick auf die NFL? Ich glaube, mit dir habe ich gefühlt noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe ja mit David jetzt gesagt, ist ja fast schon die Hälfte der Regular Season durch, beziehungsweise ein Drittel haben wir hinter uns. Deine Steelers knapp verloren oder hast du dir inzwischen doch ein anderes Franchise-Team gesucht?
Mein Gott, bin ich immer noch bei den Steelers. Aber es läuft ja gerade ganz gut. Also das muss man auch
richtig
dazu sagen.
Hast du ja letzte Woche bestimmt unsere Folge gehört, habe ich gesagt. Eigentlich kann er sich gar nicht beschweren, so gut wie es läuft.
Nee, also 4 Siege aus 6 Spielen. Man ist da, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall auf gutem Weg Richtung Playoffs. Das fällt natürlich auf. Ansonsten gefallen mir die Eagles ganz gut, ne? Gefielen mir die Eagles eigentlich ganz gut, weil sie zum Start 4 Siege geholt haben und jetzt in letzter Zeit eigentlich dann doch so ein bisschen an Boden verloren haben. Jetzt ganz zuletzt natürlich der Super Bowl-Gewinner gegen die Giants mit 17-34 verloren. Also, da muss man wieder in die Spur finden. Was vielleicht auch für viele Gucker natürlich auch ein Highlight ist, dass die Patriots plötzlich wieder mitspielen können, ne? Ich meine, da ging ja in den letzten Jahren wirklich gar nichts, spätestens seit dem Ende von Tom Brady. Und die Patriots sind gerade mit 5 Siegen aus 7 Spielen echt gut dabei. Die Playoffs waren letztes Jahr also so weit entfernt. Jetzt sieht es ja wirklich gar nicht so schlecht aus.
Genau, Brian Callahan ist herausgeflogen bei den Gegnern, bei den Tennessee Titans, aber Trainereffekt ähnlich, wie wir es bei so manchen Fußball-Bundesligisten dieser Tage erleben. Funktioniert nicht immer, so auch nicht bei den Tennessee Titans. Wir sind also gespannt, was diese NFL Regular Season sonst noch mit sich bringt und werden natürlich dann auch in den nächsten Wochen wieder noch mit Leuten sprechen, Benny, die sich das vielleicht ein bisschen intensiver als wir angucken. Das muss man ehrlicherweise auch noch dazu sagen. Und dann springen wir von einem US-Event noch kurz zum anderen, denn wir wollen natürlich nicht unterschlagen, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die NBA-Saison startet mit der Partie Thunder gegen Rockets, danach noch, und das ist wirklich prominent, LA Lakers gegen die Golden State Warriors. Und aufgepasst, die TV-Lage ist ein bisschen anders. Es ist nicht mehr bei The Zone zu Hause, sondern ihr habt jetzt die Möglichkeit bei Prime Video und oder Sky die Spiele zu verfolgen. Also ein bisschen anders gelagert, das nur zu eurer Information. Und dann im deutschen Basketball wurde das BBL-Pokal-Achtelfinale ausgetragen. Bonn ist rausgeflogen, Benny, gegen Trier. Das hätte ich jetzt so auch nicht auf meinem Zettel gehabt.
Also Trier, ich möchte nur mal sagen, das ist das Trier, was schon Alba Berlin in der Bundesliga geschlagen hat zum Start, ne? Also dieses Trier wird avanciert hier gerade so ein bisschen zum Favoritenschreck. Jetzt
Rheinland-Pfälzischer Arminia Bielefeld.
Ja, so ungefähr. Aber also das Spiel gegen Alba, das habe ich ja sogar in der Halle gesehen, in der Max-Schmeling-Halle. Nein, das war in der Uber-Arena. Da findet ja Basketball statt. Handball ist in der Max-Schmeling-Halle. Tut mir leid.
Sehr gut.
Und also ich war wirklich baff, wie sie, man denkt ja immer in so Außenseiterspielen immer, wenn man lange mithält als Außenseiterteam, ist es gerade so eine Sportart wie im Basketball oft so, dass im letzten Drittel dann die Kondition oder die Leistung eben dann bei dem Top-Team dann doch noch da ist, am ehesten. Aber ja, Trier nach dem Sieg gegen Berlin, jetzt eben auch tatsächlich gegen Bonn erfolgreich, das ist echt stark und das auch mit 107 Punkten für deutsche Verhältnisse Wahnsinn. Und sonst, ja, wir sehen Bamberg im Viertelfinale nach dem Sieg über den mitteldeutschen BC.
Das ist alles unfassbar.
Jena ist
eng,
noch
Benni.
Dabei, richtig eng, 80-79. Ne?
61-60, 80-79, ja. 89-86, also 82-3, also gut, das ist nicht ganz so, ist schon so heftig.
Und jetzt gerade noch Bayern gegen die Löwen, die spielen aktuell, sieht aber aktuell
die Bayern machen das
sehr gut aus mit 46-27. Also an sich, ja, ein paar Favoritensiege gab es, aber es gibt auch durchaus Überraschungen, wie eben insbesondere Trier, der Aufsteiger, der wirklich gut in die Saison findet.
Absolut.
Also auch die BBL schreibt gerade doch einige Geschichten.
Ja, und Geschichten schreibt auch wieder der Eddie Pelli. Und da können wir die Brücke mal schlagen. Nicht mal mehr 2 Monate über den Daumen gepeilt. Ja, dann geht es da wieder los mit den fliegenden Pfeilen in London, Benny. Gib uns doch mal ein Update, weil wir es letzte Woche nicht bekommen haben, was in Darts und Snooker so los ist. Ich habe nur Leuten hören, dass ja Fallon Sherrock, Bo Greaves und Co. durchaus noch ein bisschen Gesellschaft bekommen aus weiblicher Sicht, was die Starts im Eddie Pelli angeht.
Ja, genau, David, denn was wir erlebt haben, ist, dass Bo Greaves nicht nur die Women's Series anführt, sondern auch die Challenge über die Challenge Tour und die Development Tour richtig gut performt und sich darüber eben schon eine Tourcard plus WM-Platz sichern konnte. Deswegen ist sie gar nicht auf den Platz bei der Women's Series angewiesen. Lisa Ashton wiederum ist auch schon dabei. Und deswegen sind eben Fallon Sherrock, Noah Lynn van Leeuwen und Gemma Hayter am Ende die drei Frauen, die sie über die Women's Series Order of Merit qualifizieren. Gemma Hayter damit ihr Debüt im Eli Pelli. Noah Lynn van Leeuwen war ja schon einmal mit von der Partie. Und Fallon Sherrock, ich glaube, dazu muss ich nicht viel mehr sagen. Aber Bo fucking Greaves, David. 13 Turniersiege in Folge auf der Women's Series. 86 Matches in Folge ungeschlagen. Zwischen Fallon Sherrock mit 14.600 Pfund eingespielt und Bo Greaves 37.600 liegen Welten. Nummer 1, Platz 1 und 2. Also, das ist wirklich brutal. Und wie wir ja jetzt wissen, aus verlässlicher Quelle, Bo Greaves wird auch ihre Tourcard jetzt annehmen, die sie bekommt.
Ja.
Das heißt, also, wir haben ja jetzt auch mitbekommen, es gab ja dieses Match gegen Luke Littler, wo sie ganz knapp,
besser war auch, ne?
Wo sie sogar gewinnen konnte, genau.
Ja.
Das heißt, das wird ein richtiges, also ich freue mich sehr darauf, diese Reise mit ihr über die Tour zu sehen und mal schauen, was da so passiert. Ansonsten, David, gehen wir ganz schnell noch durch die European Tour, denn dort fand nämlich das letzte European Tour Turnier des Jahres jetzt statt, und zwar die German Darts Championship in der Halle 39 in Hildesheim, traditioneller European Tour Ort. Am Ende gewinnt Nathan Espinosa das dritte Turnier des Jahres für ihn im Finale mit 8-6 gegen Dirk van Dijvenbode, der wiederum im Turnierverlauf einen neuen Darter warf. Ansonsten Martin Schindler auch im Achtelfinal dabei gewesen, was sehr erfreulich war. Und jetzt wissen wir auch übrigens nach der European Tour, wie sich die European Darts Championship zusammensetzt, also das Finalturnier der European Tour. Und wir haben drei Deutsche mit dabei. Nico Springer, der in seinem ersten Jahr auf der Tour sich direkt qualifiziert und auf Jermaine Vatimena trifft am kommenden Wochenende beim Major. Ricardo Pietrzko, der trifft auf Josh Rock. Und natürlich Martin Schindler, der trifft auf Dave Chisnell. Da können wir uns auf echt einige Hammer-Matches freuen. Und was wir jetzt übrigens auch wissen, ist, Nico Springer, der ja ein European Tour gewonnen hat, ist jetzt auch damit sicher übrigens für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Wird auch bei den Players Championship Finals dabei sein. Also der kann fast im ersten Jahr fast alle Turniere mitspielen. Es ist wirklich unfassbar, was für ein erstes Jahr der auf seiner Tour präsentiert. Und wir freuen uns schon sehr, ihn das erste Mal im Eli Pelli, oder er war schon im Eli Pelli, aber das erste Mal noch mal im Eli Pelli zu sehen mit Tourcard.
Das erste Mal nochmal im Eli Pelli.
Mit
Tourcard. Gespielt wird am Wochenende übrigens in Dortmund, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Von daher auch gerne mal einschalten. Und dann gibt es noch so ein bisschen traurige Neuigkeiten. Herr Noble und Herr McDonald werden sich von der Bühne des Eli Pelli verabschieden nach der nächsten WM, habe ich gelesen.
Genau, George Noble, der nächste Caller, unter anderem auch Russ Bray, der ja schon nicht mehr Caller auf der ganz großen PDC-Bühne ist. Da wird dann aber natürlich auch Platz machen für die jüngeren Caller. Er hat auch gesagt, dass ihm das sehr wichtig ist. Und vielleicht, nur ganz vielleicht, sehen wir ja nächstes Jahr dann sogar einen deutschen Caller auf der ganz großen PDC-Bühne. Auf der European Tour sehen wir ja schon hin und wieder die ersten deutschen Caller, die PDC-Europe selbst ausgebildet hat. Let's see. Und ja, John McDonald, der Master of Ceremonies, der die Spieler immer auf die Bühne holt, das wird schwer. Auch da ist die Frage, macht es jetzt Philipp Brzezinski, der es auf der European Tour zum Beispiel regelmäßig gemacht hat? Gibt es einen neuen Mann? aber diese legendäre Stimme von John McDonald, ich glaube, das musst du selbst sagen, David. Ich meine, der macht ja auch Boxen teilweise, ne? Und der hat ja, seine Stimme ist ja wie gemacht für diese Walk-Ons, oder?
Ja, das wird hart. Das wird, das wird auf jeden Fall hart. Also, ich hoffe, dass man ihn danach noch irgendwo sieht. Also ich habe immer Michael Buffer vor Augen und der hat ja einen richtigen Downfall hingelegt die letzten Jahre. Also der wird ja in amerikanische Footballstadien immer gekarrt und dann soll er da seine, wie wir es ja damals, große RTL-Nächte, Wladimir Klitschko. Und dann schreit er da 2 Minuten lang, aber richtig, das kann er halt nicht mehr. So. ich bin gespannt, welche Lösung die PDC da findet. Und aber es wird ja sicherlich eine gute sein, Benny, denn es ist ja keine Wohltätigkeitsveranstaltung, denn wir müssen den Satz ja mal wieder loswerden nach einigen Monaten. Die PDC ist ja schließlich ein Unternehmen.
Und so.
Dieses Unternehmen möchte man mit Unterhaltung auch Geld verdienen. Von daher werden sich da was Gutes einfallen lassen. Und wir lassen uns was Gutes einfallen nächste Woche, wenn es dann vielleicht nochmal um den Radsport geht, denn es finden in Chile gerade die Bahnrad-Weltmeisterschaften statt. Da kann ich dann nächste Woche gerne von berichten. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann melden wir uns wieder mit dem Fußball. Unter anderem mit herber Rückschlag für Lena Oberdorf, wieder Kreuzbandriss, Vorschau auf den Europapokal und natürlich blicken wir auf das Wochenende in der Fußball-Bundesliga. Bis gleich.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2x Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Benny, wie viel Pech kann man haben? Ein Jahr Pause, wieder Kreuzbandriss. Lena Oberdorf ist wirklich vom Pech verfolgt.
Ja, ich habe da auch wirklich keine Worte mehr für. Wahrscheinlich im Mittelfeld, vielleicht sogar die talentierteste Mittelfeldspielerin, die wir aus Deutschland aktuell haben, die aber jetzt mehrfach einfach so sehr vom Pech verfolgt ist und wieder eine schwere Verletzung erleiden muss. Bei den Bayern eine absolute Säule eigentlich auch im Nationalteam. Man kann ihr nur wünschen, dass es bald nochmal reicht und das jetzt nichts Langfristiges bedeutet für ihre Karriere, weil so viele solcher Verletzungen kann man leider auch nicht hinter sich bringen. Deswegen gute Besserung an Lena Oberdorf und wir wünschen dir nur das Beste, dass wir dich ganz bald wieder auf dem Platz sehen.
Morgen ist die OP und dann erneut monatelang der Kampf zurück. Mhm. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Beste Genesungswünsche, dann blicken wir doch gleich auf die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Die Bayern gewinnen in diesem tragischen Spiel letztendlich 5:1 gegen Köln. Das ist keine große Überraschung. Wolfsburg mit einem Auswärtserfolg, auch die Eintracht gewinnt. Und dann ist es aber tatsächlich mit ein riesiges Ausrufezeichen, denn beide Aufsteigerteams gewinnen. Nürnberg und Union Berlin schlägt RB Leipzig 5:0. Und Benny, das ist doch eigentlich mal ein Tipp für dich. Hast du, glaube ich, noch nicht gemacht. Geh doch mal zum Frauen-Bundesliga-Spiel an die Alte Försterei. Also das ist ja wirklich atemberaubend, was da Woche für Woche abgeht.
Das wäre sogar zumindest mal eine Möglichkeit, an die Alte Försterei zu kommen. Das ist absolut richtig.
Das stimmt.
Das kriegt man ja zumindest mit der aktuellen Situation mit dem Stadion kaum hin. Aber auch sensationell, ne? Wie sich die Aufsteiger schlagen. Ich meine, Nürnberg und Union, die sich da ins Mittelfeld mausern der Tabelle. Und auch Hamburg steht ja zumindest aktuell überm Strich. Essen und Jena ganz hinten. Ich glaube, diese Professionalisierung, die sich im Frauenfußball andeutet, das sieht man eben jetzt andererseits eben auch an den Vereinen, ne, dass da sich eben die Bundesligisten der Herren auch langsam so durchsetzen. Wir sehen ja ähnliche Durchmärsche auch von Dortmund und Schalke aktuell. Zwei weitere Teams, die da jetzt stückweise in den Profifußball der Frauen auch dazustoßen. Das ist die andere Seite der Medaille, dass dann so Traditionsvereine, die eigentlich nur unter den Frauen vonstatten gingen, dann so stückweise wegfallen. Einfach nur, weil auch die finanzielle Kraft da nicht hinter ist. Ich sag nur FFC Frankfurt, ich höre dir Trapsen, jetzt Eintracht Frankfurt. Oder Potsdam natürlich. Aber es macht auf jeden Fall dennoch Spaß, dieser Professionalisierung zuzuschauen und ja, zu sehen, dass sich da auch generell echt eine spannende Liga entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Die Liga ist ein bisschen vergrößert worden. Ich glaube, habe ich letzte Woche auch mit David drüber gesprochen oder war schon länger her, weiß ich gar nicht. Also das hat sich bisher auf jeden Fall bezahlt gemacht. Dann reiten wir doch einmal durchs Wochenende der Herren und starten ganz kurz mit einem Blick in Liga 3, denn zumindest sei erwähnt, dass der Spitzenreiter verloren hat. David Müllers MSV Duisburg unterliegt den kriselnden Löwen im Grünwalder mit 1:3. 1860 springt auf Platz 12, das ist an der Stelle auf jeden Fall erwähnt. Die Verfolger punkten, Cottbus gewinnt in Ulm und auch ja, Saarbrücken macht es aber eher wie Duisburg tatsächlich, verliert 2:4 zu Hause gegen Verl. Also dritte Liga bleibt spannend, auch Osnabrück lässt federn. 0:4 gegen Hoffenheim 2, aber lasst uns nicht so lange über Liga 3 sprechen, Benni, wir sprechen über Liga 2, denn die SV Elversberg mutiert langsam zu einer nicht mehr erklärbaren Masse an Fußballspielern, die nicht mehr verlieren kann.
Das ist, also wenn wir überlegen, also die beiden Wege von die beiden Wege zweier Überraschungsteams der vergangenen Saison, Elversberg und Magdeburg, die hätten ja nicht anders vonstatten gehen können. Magdeburg sitzt jetzt nach einem Umbruch, nach dieser hervorragenden Saison, ganz unten fest. Und die SV Elversberg denkt sich, Aslani, kenne ich nicht, brauche ich nicht. Ich mache auch ohne meine 3-4 Top-Spieler, die verloren gegangen sind, einfach so weiter wie bisher oder sogar noch besser, weil das ist es ja. Man gewinnt 6:0 am Sonntag gegen Greuther Fürth. Okay, man muss dazu sagen, Greuther Fürth aktuell auch, sie taumeln so ein Stück weit ins untere Drittel wieder rein. Aber 6 Dinger und immer noch nur eine Niederlage nach 9 Spielen, Tabellenführer immer noch. Also dieser kleine Ort da im Saarland, der verwundert uns alle.
Spießen Elversberg dreht komplett frei. Verfolger FC Schalke 04. Auswärtserfolg in Hannover und ich verstehe nicht, was H96 da macht. Also jetzt ist es ja eigentlich dein Lieblingsspiel. Letztes Jahr war ich ja auch da, Hannover gegen Schalke.
Ja.
Ja, aber Hannover kann irgendwie zu Hause gegen die Blau-Weißen auch nicht wirklich gewinnen, außer die Blau-Weißen, da ist Arminia Bielefeld. Also gegen Hertha habe ich schon nicht verstanden, wie man gewonnen hat. Jetzt kannst du mir erklären, warum Schalke gewonnen hat.
Ich fange einfach mal an. Mit ein paar Statistiken. 21 Punkte nach 9 Spielen. Das habe ich dir eben schon vor der Aufnahme gesagt. Diese 21 Punkte hat Schalke in der Vorsaison nach dem Doppelten an Spielen geholt. Das heißt, nach der Hinrunde stand Schalke bei 21 Punkten. In der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte. Wir haben 4x:0 gespielt. Aktuell nach 9 Spielen. Das gab es in der letzten Saison nach 24 Spielen. Und wir haben 7 Siege, das gab es nach 22 Spielen. Also diese Statistiken zeigen alleine, mit was für einer Stabilität wir in diese Saison gestartet sind. Und niemand hätte es erwartet, was Muslic da aus diesem Kader und aus diesem Verein zaubert. Endlich steht wieder die Defensive. Und jetzt kommt ja noch ein Case dazu. Musa Sila trifft wieder. Doppelt getroffen, ja. Nach 562 Minuten oder so. Wenn der jetzt auch noch anfängt zu treffen, dann weiß ich ja gar nicht, was hier passiert. Das ist wirklich.
Sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar, sagst du.
Das sage ich natürlich nicht. Aber noch dazu natürlich eine unfassbar starke Defensive. Und wir dürfen nicht vergessen, Timo Becker ist immer noch als Abwehrchef verletzt. Ayhan, der die Position super ausschöpft. Und Karius zwischen den Pfosten, der ein unfassbarer Teufelskerl aktuell ist, der richtig aufgeht in seiner Führungsfigur. Ja, es freut mich sehr zu sehen und ich bin wirklich baff, was da gerade passiert. Aber ja, 21 Punkte. Das Schöne ist, viele Schalker merken gerade noch 19 Punkte bis zum Klassenerhalt und viele denken auch immer noch so. Und das ist sehr beruhigend auf Schalke. Da können die Medien gerade schreiben, was sie wollen und Schalke zum Aufstiegskandidaten heranzüchten. Ich glaube, die Fans sind gerade dennoch, trotz der Freude, sehr realistisch.
Ja, in die Freude kann ich aktuell nicht ganz einstimmen. Ich bin gespannt, wie das auf Schalke weitergeht. Ein Punkt hinter Elversberg und ein Punkt hinter Schalke ist dann Paderborn. Und Paderborn konnte das erste Mal seit 11 Jahren das ostwestfälische Duell gegen Arminia Bielefeld gewinnen. Der DSC mit der 4. Niederlage in Folge sieht sich jetzt einem enorm schweren Programm ausgesetzt. Denn als nächstes geht es zu Hause gegen Elversberg. Und danach darf man ans Bölle reisen. Das gucke ich mir dann auch mal an, ausnahmsweise mal privat am Bölle, habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Kleiner Punkt allerdings dazu, auch Darmstadt lässt tatsächlich Punkte liegen im Kampf um den Aufstieg, so blöd das klingt, denn die spielen zu Hause gegen Magdeburg nur 0-0. Das war ein ähnlich merkwürdiges Spiel wie gegen Hertha, wobei das Hertha 0-0 ein deutlich besseres war als das Magdeburg 0-0. Trotzdem für die Lilien zu wenig, da kamen jetzt aber gar nicht mal so viele kritische Stimmen auf, von daher ist das, glaube ich, alles noch zu verkraften zu diesem Saisonzeitpunkt. Was gab es noch? Hitziges Südwestduell, Ausschreitungen, keine schönen Bilder beim Kaiserslauterner Auswärtserfolg in Karlsruhe, 3-2 und ja weiterhin rätselhaft der Hertha mit einer 2-3 Niederlage in Bochum im Topspiel. Die zweite Liga dreht also weiter frei. Mhm. Wir bleiben dran am Thema. Hast du noch was dazu? Ansonsten?
Ja, vielleicht einfach nur, dass in der nächsten Woche dann ja auch Darmstadt sich ja beweisen kann, weil Darmstadt als Vierter trifft auf den Zweiten aus Gelsenkirchen im Topspiel.
Auch das.
Da sind wir natürlich auch gespannt, wer da der Verfolger von Elversberg bleiben kann.
Auch das, ja. Es wimmelt von Spitzenspielen, auf jeden Fall. Und Arminia ist auch dabei.
Genau.
Ja, dann kommen wir in Liga 1. Ich hatte ein vollgepacktes Wochenende, getickert habe ich alles, was nicht Samstag heißt. Union gegen Gladbach. Ja, was willst du sagen? Union ist es nicht immer schön. Gladbach kann sehr, sehr schön und ich sag das seit anderthalb Jahren, Benni, glaube ich, oder?
Ich glaube länger, ja.
Gladbach kann richtig geilen Fußball spielen, aber sie kriegen es halt nicht in die Punkte aus Grund zu bringen. Deswegen sind sie jetzt Tabellenletzter.
Ja, so ist es. Ich meine, man muss auch sagen, irgendwie auch gegen einen direkten Konkurrenten, weil Union ist ja auch insbesondere Zielklassenheld und alles, was darüber passiert ist, Bonus, aber bei Gladbach läuft wirklich weiterhin gar nichts zusammen. Auch unter Neutrainer Eugen Polanski läuft es nicht sonderlich besser. Doppelpack Dürki lässt sich vielleicht noch erwähnen. Und sonst ja, also Big Point für Union auf jeden Fall. Man beißt sich dann ein Stück weit zumindest aus dem Tabellenkeller raus und zeigt leichte Vorteile nach oben. Aber ja, Gladbach, 3 Punkte nach 7 Spielen ist bodenlos und Polanski muss da echt jetzt liefern. Ich bin gespannt, was er sich einfallen lässt. Wir gehen jetzt aber vielleicht direkt in den Samstag rein, David. Wir arbeiten vielleicht die Spiele ab, die ein bisschen harmloser waren. Genau, erwartbarer. Köln, Augsburg zum Beispiel 1-1. Wir müssen trotzdem darüber reden. Ja, wie lange kann der erste FC Köln Said Elmala halten? Ein weiteres Traumtor von diesem Mann, der ja vielleicht so zu den größten Versprechen der bisherigen Bundesliga-Saison gehört, kann man glaube ich sagen. Faszinierend, was der Mann kann. Aber ja, sonst 1-1 gegen Augsburg, keine Riesenüberraschung. Wir erleben ein 2-2 von Heidenheim gegen Bremen. Also Bremen, nicht mal gegen den Tabellen 17. reicht es am Ende für einen Sieg. Am Ende
da sogar
2-2.
18. noch. Ja. Obwohl, genau, stimmt nicht. Ja, sorry. Nee, Gladbach hat ja Freitag gespielt. Ja, genau. Sorry.
Genau, und sonst, Leipzig gewinnt 2-1 gegen Augsburg. Yusuf Paulsen zurück in der RB-Arena, wo er ja 11 Jahre gespielt hat. Am Ende aber nicht erfolgreich und Leipzig
Choreo
gewinnt.
Choreo für ihn sogar.
Choreo in der RB-Arena für ihn, auch schön. Genau, und sonst, David, die restlichen 3 Spiele. Okay, komm, Stuttgart gewinnt noch 3-0 gegen Wolfsburg. Wolfsburg, da geht's auch gerade richtig bergab. 15. mit 5 Punkten, da läuft auch noch gar nichts. Aber komm, wir gehen
Nico
jetzt
Nico Mannstein erst um 23 Uhr ansprechbar gewesen nach dieser Partie. Er hat den Spaß in der Flesco-Bundesliga-Konferenz begleitet. Ab dem 0-2 war ihm auch ein bisschen anzumerken, glaube ich, dass er mit dem Ergebnis wirklich nicht zufrieden ist. Genau, Leipzig hast du angesprochen. Ich habe dieses Spektakelspiel in Mainz gehabt, 3-4 gegen Leverkusen, wo ich in der 87. da dachte, mich fressen hier sämtliche Besen auf. Martin Terrier trifft, der seit Januar kein einziges Spiel gemacht hat, 4 Minuten auf dem Platz steht und dann letztendlich ja eigentlich schon auch das goldene Tor macht zum 4-2. Mainz kommt zwar noch ran, also das war eine interessante Generalprobe für die Mission unter der Woche, dann PSG bzw. Mostar. Ja, und dann Klassiker, Samstagabend, Bayern-Dortmund 2-1. Am Ende ist es ja auch die Tordifferenz, die wir alle erwartet haben, aber Dortmund mit einer besseren ersten Hälfte durchaus mit der Möglichkeit, nicht nur einen Punkt in München zu holen.
Ja gut, wobei man ja sagen muss, die zweite Halbzeit war besser bei Dortmund. Ne? In der ersten war es, weil du gerade meintest, mit der besseren ersten Hälfte.
Ja, nee. Weil die zweite war schon gut.
Ach so, ja. Also jedenfalls die erste Hälfte. Ich habe mit einem Dortmund-Fan
null expected goals
vorhin
zur Halbzeit.
Erst geredet. Genau. Ein Torschuss, glaube ich, nach der ersten Halbzeit. Selbst nach dem 1-0-Treffer von Bayern war nicht viel von Dortmund zu sehen. Dafür war die zweite Halbzeit aber eigentlich fast auf Augenhöhe. Am Ende ist es aber natürlich, ja, Kane und Olise, die hier das Spiel entscheiden. Und Bayern damit natürlich auch weiterhin sehr gut aussehen lassen, was die Meisterschaft angeht. So ehrlich muss man sein. Die 5 Punkte nach 7 Spielen sprechen da schon eine deutliche Sprache, oder, David?
Ja, also das Ding ist geritzt. ich brauche da jetzt eigentlich nicht groß
gut,
irgendwas noch
wir gehen
groß
weiter.
Hinzuzufügen. Genau, am Sonntag hatte ich dann wieder beide Tickerspiele und ja, auch Freiburg gegen Frankfurt, ehrlicherweise kannst du schnell abhaken. Das war am letzten Spieltag, letzte Saison, mega Krimi, dass die Eintracht dann noch irgendwie sich in die Champions League gehangelt hat. Es gab auch davor in der Saison, glaube ich, ein 3:3 in Freiburg, also es ist ja immer Spektakel. Und ja, die SGE kriegt einen richtig frühen Rückschlag. Dann ist Johnny Burkhardt, glaube ich, jetzt doch langsam richtig gut ins Rollen gekommen, trifft 2-mal und dann ehrlicherweise muss ich das Torwartfass wieder aufmachen. Weil was die Eintracht sich in den letzten Spielen jetzt wieder an Gegentore gefangen hat, auch seit Kauer wieder drin steht, kannst du nicht mehr erklären. Also ich sehe das nicht als die Lösung, die in den nächsten Wochen ohne Diskussionen weiter zu legitimieren ist. Sie wollen kein Thema draus machen. Ich kann auch verstehen, dass sie kein Thema draus machen wollen, aber irgendwie ist es halt ein Thema, wenn ich mir angucke, wie die diesen Grifo-Freistoß nicht verteidigen.
Ja, es ist, ich meine, wir vergessen auch immer, dass Kauer Santos auch erst 22 Jahre alt ist. Ne?
Er hat das noch nie gemacht. Ja.
Nee, also genau, und gerade wenn du das erste Mal merkst,
Torwart.
Wenn du das erste Mal merkst, dass du dich auf deine Innenverteidiger und auf deine Verteidigung aktuell nicht verlassen kannst, dann liegt so viel Kraft auf deinen Schultern, die du erstmal als 22-jähriger Torwart wirklich bürden musst. Deswegen absolut okay, absolut verständlich jedenfalls, dass da Fehler passieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Mischding aus Torwartfehlern, aber eben wie gesagt, dazu gehört eben auch
eine Verteidigung. 1-0 geht auf Robin Koch.
Absolut. Ja. Robin Koch gerade auch durchaus mit einem Tief. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Nationalmannschaft hin oder her. Und ja, man kann es nur wünschen, dass sich die Frankfurter so ein bisschen, was die Defensive angeht, zusammenreißt. Weil das ist, ich meine, jetzt geht's in der Champions League, wir gehen ja gleich noch auf die Champions League ein, es geht gegen Liverpool. Das wird knochenhart, wird das.
Die Reds haben 1-2 gegen Manchester United verloren.
Aber
Genau, wir machen kurz den Bundesligaspieltag zu und gucken dann aufs internationale Geschäft, würde ich sagen. Hoffenheim gewinnt 3-0 auf St. Pauli. Die Kiezkicker schlagen sich gar nicht mal so weh. Also es klingt am Ende schlimmer als es ist, aber natürlich ist es ein Thema einfach für Plessin, wie es da jetzt weitergeht. Aber lass uns aufs internationale Geschäft blicken. Ganz kurz nur noch mal der Hinweis auf die schwedische Liga. Behalte mir Mjällby AIF im Blick. Also ich meine, hier ist nicht mehr lange bis zur Sensationsmeisterschaft. Ne? Das nur am Rande. Internationaler Fußball. Liverpool hat mir bereits eben erwähnt. Dann blicken wir einfach drauf, was jetzt die nächsten Tage auf uns wartet. Aus deutscher Sicht. Dienstag, also morgen Leverkusen gegen PSG und Kopenhagen gegen Dortmund. Nach Leverkusen, also die zweite Mannschaft aus NRW, die nach Dänemark reist.
Ja, für Dortmund natürlich ein enorm wichtiges Spiel. Wenn wir uns anschauen, 4 Punkte, wenn jetzt Dortmund gewinnt, kann man sich da oben im oberen Drittel der Tabelle auch festsetzen. Was das Achtelfinale angeht, da muss man natürlich Teams wie Kopenhagen schlagen, auch in Kopenhagen. Und ich würde sagen, die Zeichen gegen Bayern standen jetzt nicht so schlecht. Das muss reichen.
Ja, sehe ich auch so. Leverkusen, PSG, wenig Chancen im Prime-Spiel.
Das Leverkusen aktuell ist echt unberechenbar, ehrlicherweise, im negativen Sinne. Ich glaube, da ist PSG aktuell echt eine Mühe zu stark. Ich glaube nicht, dass da was Zählbares bei rumkommt. Ich weiß nie, wie du es siehst.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich lasse mich eines anderen belehren, aber glaube auch nicht dran. Schmankerl, ansonsten würde ich sagen, Arsenal gegen Atletico. am Dienstag. Dann haben wir Mittwoch in den 21 Uhr Slots die anderen beiden deutschen Teams. Also die Frankfurter Eintracht empfängt FC Liverpool und wir haben Bayern München gegen Club Brügge. Ein klassisches Champions League Duell für meine Begriffe. Mhm. Ich denke, da ist die Favoritenrolle klar verteilt bei Bayern gegen Brügge. Und ja, ich habe gerade mal geguckt, das letzte Duell, doch 20 Jahre her. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es schon nicht ganz so lange her ist. Eintracht, Liverpool, hartes, dickes Brett, was da zu bohren ist.
Ja, aber das wird natürlich in Frankfurt ein richtiges Fußballfest. Also ich glaube, solche Spiele, und das dürfen wir auch immer noch nicht vergessen, sind eben für die Eintracht und für Frankfurt generell natürlich immer noch eine Riesengeschichte. Und deswegen muss man es, glaube ich, auch als das sehen, was es ist, ein riesiges Fußballfest, worauf wir uns auch freuen können den Abend. Und auf dieses Spiel freue ich mich auch sehr, obwohl Frankfurt eher im negativen Sinne eine Blackbox aktuell ist, ne?
Ja, ich bin gespannt, was ich danach für Töne schneiden darf. Ich bin leider nicht im Stadion, wahrscheinlich wieder gegen Atalanta. Also beim darauf folgenden Champions League Heimspiel, aber bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser den Main hinunter. Schließlich will man ja auch nächste Woche noch im DFB-Pokal gegen Dortmund auch zu Hause weiterkommen. Also drei ganz wichtige Heimspiele jetzt für die Eintracht. Liverpool, St. Pauli, Dortmund. Also klingt nicht so prominent, wie es ist. Ist schon ziemlich prominent, aber es ist vor allem wichtig, das Spiel in der Mitte gegen St. Pauli, gegen den vermeintlich unprominentesten Gegner. Das wird interessant. Ansonsten Real gegen Juve. Am Mittwoch können wir euch ans Herz legen und dann haben wir natürlich am Donnerstag noch andere deutsche Mannschaften. Achtung, frühe Anstoßzeit. Fenerbahce gegen Stuttgart. Ich glaube, da kann man sich auf ordentlich Feuerwerk gefasst machen. Der SC Freiburg bekommt es zu Hause mit Utrecht zu tun. Das sollte hoffentlich eine machbare Lösung sein. Und ich werde mich 90 Minuten beschäftigen im Audiokommentar mit Mainz gegen Mostar. Wenn das, glaube ich, in Bosnien-Herzegowina gewesen wäre, hätte ich ein 90-minütiges politisches Referat mit Untermalung des Sports gehabt. So werde ich ein bisschen mehr über Fußball reden, weil die Mainzer kenne ich ja schon vom Samstag. Bin sehr gespannt.
Ja, da bin ich auch gespannt. Favoritenrolle ist schon da.
Mostar, Tabellenführer der Conference League übrigens, durch einen 5-0 Erfolg gegen Lincoln Red Imps aus Gibraltar.
Naja, okay. Das möchten wir jetzt nicht als Gradmesser für Mainz bezeichnen, würde ich mal so sagen. Aber,
Mainz muss gegen den Tabellenführer ran.
Ja. So ist es. Ja, eigentlich müssten wir das bei der Bild so schreiben. Aber ich meine, Mainz hat knapp im ersten Spiel gewonnen, gute Ausgangssituation. Wenn man jetzt dieses Spiel gegen Mostar auch gewinnt, dann ist der Beginn gemacht für die Conference League. Jetzt muss es nur noch in der Bundesliga endlich mal funktionieren. Ne? Da steht man gerade auf Rang 16. Aber mit diesem Mainzer Kader, auch rund um Johnny Burkhardt, sind wir natürlich sehr gespannt.
Und Stuttgart braucht mal mindestens einen Punkt in Istanbul.
So ist es, ja. Also, und ehrlicherweise, Gala ist trotz eines millionenschweren Kaders, glaube ich, auch für Fener. Diese Stuttgart, ist ja Fener sogar. Ja, Fener ist.
Gala hatten wir schon.
Das ist vielleicht sogar ein Spiel auf Augenhöhe ungefähr, ne? Also vielleicht sogar 55, 45 eher Stuttgart, aber das, ja, was Zählbares wäre wichtig, da hast du recht.
Das erste Mal, dass diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Wir sind auch gespannt, wie es ausgeht. Das, wie gesagt, Donnerstag 18:45 und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem ganzen Fußball unter der Woche, natürlich auch wieder am Wochenende, aber natürlich ist noch viel mehr los, die Formel 1 fährt wieder, der Wintersport geht wieder los, die NBA startet, wir haben die Turn-WM, also langweilig wird uns auf jeden Fall nicht und dann hören wir uns nächste Woche wieder, kurz mit Blick auf Kalender, sind wir denn eigentlich nächste Woche wieder am Start? Für meine Begriffe sieht es ganz gut aus, ich bin auf jeden Fall am Start und du hoffentlich auch, wenn nicht, schrei jetzt oder wir finden eine Lösung.
Das machen wir in der Nachbesprechung oder in den nächsten Tagen klären wir das. Jedenfalls, so habt ihr jetzt
299.
Wir gehen stramm auf die 300 zu. Wie gesagt, vielleicht knallt es dann schon in zwei Wochen. Aber jedenfalls erstmal wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Guckt auf jeden Fall Sölden am Wochenende. Schaut fleißig Bundesliga und die restlichen Sportarten, die auf euch warten. Und dann
Benni guckt Formel 1 und NFL.
Alles, genau, Sölden parallel, das wird super. Wir hören uns.
Tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.